Ich habe manchmal schöne Dinge erlebt. Ich weiß noch, als ich Schüler war, ich habe in Rödinghausen gewohnt und wenn Schnee gelegen hat, war das so wunderschön verschneit, so die Bauernhöfe. Und ich bin oft so einmal am Tag so durch die Felder gegangen. Das fand ich toll, wenn ich irgendwie das konnte, so zwischen Sport und Schulaufgaben und so Fernsehen. Meist bin ich einmal so eine Runde durchs Dorf gegangen und das war irgendwie so toll. Und vor allen Dingen, wenn es richtig verschneit war, auf den Zäunen, ne, auf den Balken lag so Schnee und auf den Pfosten dann so eine Haube drauf, die Bäume so toll verschneit und wenn man da am Berg in Rödinghausen geht, kann man so weit übers Feld sehen. Und ich habe mich so gefreut über diesen Anblick. Das war so toll im ersten Moment und dann dachte ich, ich müsste das weitergeben, diese Freude. Ich habe aber keine Freundin gehabt und ich war eben allein da. Und das war auf der einen Seite so wunderschön, so ganz still, wenn der Schnee liegt. Das ist ja so, man hört ja keinen Laut. Ne? Der Schnee schluckt ja die Schallwellen, es ist ganz still. Manchmal zwitschern die Vögel ein bisschen. Die meinen, die da sind, zwitschern nicht. Die Vögel sind weg. Wie auch immer, das soll diese Idylle nicht trüben. Es war ganz toll. Und was mich beschwert hat im gleichen Moment war, ich hätte das so gerne jemandem gezeigt. Ich hätte so gerne mit jemandem da durchgegangen und wir hätten gemeinsam das bestaunt. Und das ist das Gleiche, ne? Wenn man Gott anbetet, ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie Gott Sachen über sich sagen muss, also über Gott, die Gott noch nicht weiß, sondern es ist einfach dieses von an der Freude Anteil geben. So toll, dass man das auch ausspricht, auch wenn man Lieder schon ein paar Mal gesungen hat, dass man seine Freude an Gott da so reinlegt. Also dieses Mitteilen, das, was im Herzen ist, dass das mitgeteilt wird, das ist für Menschen elementar. Wenn man nicht jemand anderen teilhaben lassen kann, fühlt man sich allein und irgendwie leer. Und bei dem schönsten Anblick fühlt man sich fast innerlich noch leerer. Und das ist, glaube ich, zutiefst der Grund, ich wurde schon oft gefragt, warum hat Gott eigentlich die Welt geschaffen? Ich glaube, zutiefst ist das der Grund, dass wir Anteil haben können an der Schönheit Gottes. Ich glaube, darum hat er das Weltall geschaffen, wenn man überlegt, wie viel Kilometer das alles weg ist. Schon den nächsten Planeten, den Mars, nach heutigen Möglichkeiten brauchen wir ja 2 Jahre bis zum Mars. Und ob das mit der Rückfahrtticket klappt, weiß man nicht. Wir kommen niemals aus unserem Sonnensystem raus. Das ist vollkommen unmöglich. Niemand, ne, zur Sonne ist zu heiß und nach hinten zu kalt, da passiert überhaupt nichts. Allein der nächste Stern, also die nächste Sonne, ne, sind ja Lichtjahre entfernt. Selbst das Licht braucht Jahre. Geschweige denn wie auf so einer kleinen Rakete. Warum ist das Weltall überhaupt so groß? Und ich hatte neulich mal irgendwo stand in der Zeitung so ein Artikel, deutsche so und so, irgendwelche Forscher mit einer amerikanischen Universität zusammen, haben auf der anderen Seite des Mittelpunkts unserer Galaxis einen Sternnebel vermessen. Das heißt also, allein schon bis zur Mitte unserer Heimatgalaxie, da kann man schon kaum gucken. Und das war eben das Besondere, dass wir jetzt auf der anderen Seite vom Mittelpunkt irgendwas gefunden haben. Das heißt, wir sind irgendwo außen in irgendeinem Arm dieser Spiralgalaxie und wir kommen im Grunde nicht mal den ersten Schritt weit in unserem Sonnensystem. Warum hat Gott den Rest der Galaxie überhaupt geschaffen? Und warum neben dieser Galaxie, in der wir sind, ne, in der Milchstraße, warum noch andere Galaxien? Warum ist das so unendlich groß, dass man es nicht mal sehen kann? Das allermeiste unserer Galaxie wird nie ein Mensch sehen können. Nachts sieht man eben helle Punkte und die Germanen dachten ja, da wurden so Löcher gebohrt und dann scheint das Licht von Valhalla durch. Wie auch immer, aber wir wissen natürlich mehr, aber eigentlich wissen wir gar nichts. Warum hat Gott das alles gemacht? Ich persönlich glaube, zurückzukommen auf meinen Spaziergang ohne Vögel. Ich glaube, einfach um sich auszudrücken, um an seiner Größe anderen Anteil zu geben. Und so sagt es auch die Bibel, ne? Wir sollen an der Schöpfung die unfassbare Größe und den Reichtum und die Schönheit Gottes erkennen. Und ich glaube, dass Gott, hat ja auch Menschen zu seinem Bilde geschaffen, dass wir genauso gestrickt sind. Nicht, dass Gott irgendwie Nase und kaputte Zähne hätte, wie ich, aber mir ist gerade eine Brücke abgebrochen da, dann komme ich nur drauf. Aber Gott ist genauso gestrickt im Sinne von, dass er eine Seele hat und dass er ein Empfinden hat für Schönheit und dass er das mitteilen möchte, dass er möchte, dass andere sich mitfreuen, dass andere mit erstaunt sind über die unfassbare Größe Gottes. Ich glaube, Gott möchte sich mitteilen. Gott hat sich durch die Schöpfung mitgeteilt, Gott hat sich durch das menschliche Gewissen mitgeteilt, durch verschiedene Sachen, durch die ganze Geschichte hindurch hat Gott sich mitgeteilt. Und ich kam dabei, als ich vorbereitete die Predigtreihe über Gemeinde, kam darauf, mal nachzugucken, gibt es denn da nicht Bibelstellen, wo Gott durch die Gemeinde uns was mitgeben will, was lehren will über sich? Und ich habe da mal Bibelstellen gewälzt und bin erstaunt gewesen. Ich habe da anderthalb DIN A4 Seiten vollgeschrieben, was die Bibel dazu alles sagt, kann ich heute nicht bringen. Aber einer hat zum Beispiel Kolosser 1, Vers 18, wenn ihr da einmal auf diese Bibelstelle guckt, wer diese Bibelstelle hat, Kolosser 1, also KOL 1,18, wer das hat, der dürfte das einmal mit lauter Stimme sagen.
Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde.
Jesus ist das Haupt der Gemeinde. So, an der Gemeinde, an unserer kleinen, in der Scheune mit kalten Füßen befindlichen Gemeinde und an vielen anderen Gemeinden, weltweit an den Gemeinden, kann man erkennen, dass wir der Leib Christi sind. Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Jesus ist der Kopf, wir sind der Körper. Das heißt, an der Gemeinde können Menschen etwas erkennen über Jesus. Eben ohne Kopf geht es nicht. Da, wo sich eine Gemeinde von Jesus trennt, da geht es bergab mit der Gemeinde. Kann die Gemeinde nicht überleben. Da, wo das Evangelium nicht gepredigt wird, wo Menschen nicht so leben, wie Gott das möchte, geht das nicht. Wir brauchen die Beziehung. Aber an dem Körper kann man ihn erkennen. An uns, an unserer Gemeinschaft, sollen andere Menschen Jesus erkennen. Wie wenn du im Marktkauf einkaufen gehst und von Ferne siehst du einen und du siehst an der Gestalt, selbst wenn man das Gesicht nicht richtig erkennen kann, du weißt, Mensch, das ist doch, ne, kennst du die Jacke vielleicht? Am Körper erkennt man den Typen. So ist das ja, ne, nennt man ja biometrische Charakteristika. Menschen werden erkennbar durch die DNA. So, hat man nun nicht immer so ein Messgerät dabei, um das rauszufinden. Am Fingerabdruck erkennt man, das ist der und der Typ. In solchen Agentenfilmen muss man ja immer so die ganze Hand drauflegen, wird das so gescannt, dann geht so eine Tür auf. Ne? So, das kann nur dieser Typ sein. Oder was auch noch gut ist, so diese Iris-Scanner, dann geht so ein... Und dann hat man das... Weil einzigartig, diese Iris, kein anderer Mensch hat das blau oder braun, je nachdem, oder grün, was in deinem Auge ist. Kein anderer Mensch, ne, die Zeichnung, einzigartig. Und so einzigartig wie die Gemeinde, wie Jesus ist, soll auch die Gemeinde sein. Wenn jemand die Gemeinde sieht, soll jeder Mensch Rückschlüsse auf Jesus ziehen können. Wenn er uns sieht, soll jemand sagen, oh, es gibt Gott. Na, das ist ja ein Ding. Jesus lebt ja jetzt nicht mehr leibhaftig unter uns. Wir sind die, der Körper ist noch da. Man müsste Jesus an uns erkennen können. Das ist doch eine interessante Sache. Gangstil kann niemand nachmachen. Der Gangstil eines Menschen ist auch ein biometrisches. Wie wir gehen, wie wir Entscheidungen treffen, was wir tun, wohin wir gehen, wohin wir nicht gehen, da zeigt sich was von Jesus. Das ist eigentlich das Ding. Gesichts, Geometrie. Ne? Das Gesicht kann vermessen werden. Gut, das ist ja Jesus, das Evangelium Gottes, die Bibel, ne? Das ist sein Ding, das dürfen wir nie verändern. Aber uns, für uns sind die anderen Sachen wichtig. Handgeometrie. Ne? Seine Hand, ne? Auf dem Scanner wird vermessen, nicht nur der Fingerabdruck. Einzigartig und an unserem Handabdruck, das, was wir tun, da, wo wir zum Beispiel in der Stadt Menschen Gutes tun, Verwandten helfen, das ist ein Abdruck von Jesus, weil wir sind der Körper Jesu. Das ist nicht meine persönliche Sache, sondern an dem, was wir tun als Christen, hinterlassen wir einen Abdruck in der Welt. Das ist die Idee bei dieser Sache. Wir sind der Leib Christi. Handlinienstruktur, Handvenenstruktur. Ich habe das mal gegoogelt, was es alles gibt. Ich war selbst überrascht. Auch die Retina, der Augenhintergrund, da geht es dann auch um die Venenzeichnung auf dem Augenhintergrund. Die Stimme, vollkommen klar, meine Schafe hören meine Stimme, kennen wir schon. Die Stimme eines Menschen ist so. Und das, was wir sagen als Gemeinde, und nicht nur der Prediger durchs Mikro, sondern was du, wenn jemand irgendwie einen Rat braucht oder einen Trost oder irgendwie was du sagst, oder wo du eben nicht lachst über einen blöden Witz, der jemanden degradiert. Das, was du sagst, soll Gottes Stimme sein. Jesus sagt ja mal, wer euch hört, hört mich. Und das ist nicht nur, wenn man Bibelverse zitiert, sondern unsere Sprache soll so sein, ne, dass man Jesus daraus sprechen hört. Ne, dass die Werte Gottes sichtbar werden. Das ist das, was Jesus möchte. Jesus hat nicht in den Wolken auf einmal erscheint ein Riesengesicht und sagt, du, ne, bekehr dich, sonst geht's hier schief, sondern er spricht zu Menschen durch die Gemeinde. Das ist das Ding. Lippenbewegung, Nagelbettmuster, das wusste ich gar nicht. Das Nagelbettmuster ist ein biometrisches Charakteristikum. Keine Ahnung, was es dafür Scanner gibt. Die Ohrform, jeder hat unterschiedliche Ohren. Daran kann man jeden Menschen erkennen und unterscheiden. Die Christen sollten dadurch unterschieden werden, dass wir ein offenes Ohr für Gott haben, ein offenes Ohr für Menschen, für die Nöte. An unserer Ohrform, dass wir nicht nur auf uns selbst reduziert sind und die Ohren zuklappen, das sind Sachen, die sind wichtig. Und wenn die Menschen an uns das sehen, dann werden sie unmittelbar auf Gott Rückschlüsse ziehen können. Genauso unbeabsichtigt wie ein Kind einfach den Vater erstmal in den frühen Lebensjahren mit Gott gleichsetzt. Das ist vollkommen klar. Die Autorität, diese liebevolle, gütige Versorgung, aber auch Grenzen setzen, da bin ich sicher, wenn der da ist, ist gut. Die Mama auch, aber eben, in den ersten Jahren ist der Vater und Gott identisch. Und nach trennt sich das, dann ist er auch gut. Und wenn es dann zur Pubertät kommt, dann geht das mal ganz andere Wege. Aber dass wir darstellen, wer Jesus ist, das ist eigentlich das Ding. Ich habe noch eine Bibelstelle. 1. Petrus 5, Vers 3. Wer hat das?
Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde.
Genau, danke sehr. Da geht es um die Gemeindeleitung, die Gemeindeältesten. Das sind nicht Leute, die herrschen und die befehlen und sich dienen lassen, sondern als Vorbilder vorangehen, als Hirten. So, die Hirten der Gemeinde. Und das an der Leitung der Gemeinde soll sich abbilden, wie Jesus uns leitet. Nicht als einer, der mit eiserner Faust reinhaut, wenn wir irgendwo was falsch machen, sondern als Hirte, der es wirklich gut meint, der sich kümmert und versucht, die Schäfchen, auch die weggelaufen sind, wieder zurückzubringen. An dieser Art, wie in unserer Gemeinde geleitet wird, sollen die Geschwister natürlich, aber auch alle anderen Menschen sehen, hey, hier läuft es anders als im Betrieb. Hier läuft es anders, als es laufen könnte. Die Leute meinen das wirklich ernst und die nehmen mich ernst. Bei denen bin ich gut aufgehoben. Jakobus 5, Vers 14. Was soll man noch an der Gemeinde sehen?
Ist jemand unter euch krank, der rufe sie zu sich, die Ältesten, der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn.
Es ist immer um, es geht immer um die Gemeinde. So, ist jemand krank in der Gemeinde, rufe er die Gemeindeleitung, die Ältesten, und die beten. Und nicht, weil sie persönlich irgendwelche Wunderkräfte hätten, sondern weil sie zur Gemeinde gehören, weil sie ein Amt in der Gemeinde bekleiden und weil es der Leib Gottes ist, der Leib Christi. Darum geht davon eine Kraft aus. Es wird nicht jeder geheilt, aber die Verheißung ist, es wird besser werden, zumindest besser werden. Manche werden geheilt und wir hoffen, dass das in zunehmendem Maße auch in unserer Gemeinde gemacht wird. Wir wollen anbieten, dass wir nach dem Gottesdienst auch Gebet haben. Wer möchte, für sich beten lassen kann oder sich segnen lassen kann oder auch was aussprechen kann, dass auch Heilung passiert. Das heißt, nicht weil Karl als Person irgendwelche Wunderkräfte hätte, sondern als Funktion des Leibes Christi. Gott hat gesagt, ich will dieses Gebet in besonderer Weise segnen. Die Ältesten der Gemeinde. Und daran sollen alle eine Freude erfahren. Stellt euch vor, jemand kommt von draußen rein, schwer gebeutelt oder irgendwie mit einer Riesennot, verirrt sich, stolpert hier rein und hört, ne, es gibt irgendwie Gebet, hat von Tut und Blas vielleicht keine Ahnung und Gott heilt ihn so vom Fleck weg. Stellt euch vor, was wird das verändern? Was wird dieser Mensch für eine Haltung gegenüber, nicht dem, der viel gebetet hat, natürlich ist es auch toll, aber gegenüber Gott, da wird sich die Haltung gegenüber Gott verändern. Das ist sowas Kostbares, in der Gemeinde zu sein. Das ist nichts, was irgendwie ein bisschen nebensächlich ist. Ich gehe mal heute zu der Gemeinde oder jemand auch mal nicht gehen oder ich mache mich sowieso nicht so richtig fest. Das ist Gott so wichtig. Er hat so viel da reingelegt, wie ich durch die vielen Bibelstellen mal verdeutlichen. Epheser 5, Vers 25, wer hat diesen Vers? Epheser 5, Vers 25.
Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat.
Gilt natürlich für die Männer, das ist vollkommen klar, aber, für die Frauen übrigens auch, aber das Ding ist, Jesus ist ein Liebhaber. Jesus, das sagt dieser Vers, liebt die Gemeinde so sehr, dass er sich hingegeben hat, dass er den Tod in Kauf genommen hat. So sehr liebt Jesus die Gemeinde, auch unsere Gemeinde. Und deshalb, glaube ich, ist es ein Schmerz für Jesus, wenn jemand sagt, ich habe überhaupt keine Beziehung zu der Gemeinde. Mir ist es egal, wie es weitergeht und ne, mir ist das alles zu viel. Ich habe genug in meinem eigenen Leben zu tun. Das ist, glaube ich, ein Schmerz, weil Jesus wirklich die Gemeinde liebt und alles für sie hingegeben hat. Das finde ich so toll. Eine andere Stelle, Epheser 5, Vers 29, vier Verse später.
Denn niemand hat jemals sein eigenes Reich gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde.
Das heißt, Jesus liebt die Gemeinde und niemand hat seinen Körper verachtet, sondern man pflegt es. Und so pflegt Jesus auch die Gemeinde. Wir sind ja sein Leib. Er ist das Haupt, wir sind die Gemeinde. Das heißt, er macht so eine Art Beauty-Geschichte mit uns. Manchmal tut Gott uns über die Maßen Gutes. Ne? Vielleicht war es, Christian hatte das ja neulich mal gesagt, dass wir finanziell ganz mau dastanden und dachten, Mensch, wie machen wir das bloß? Dann haben wir gebetet und ohne, dass wir das irgendwie kommuniziert hätten, hat Gott jemanden bewegt, sehr großzügige Spende zu geben. Wir haben das niemandem gesagt. Christian hatte die Zahlen zusammengerechnet. Wir hatten das gemerkt. Wir haben gedacht, oh, meine Güte, na, lass uns mal jetzt Gott reinholen in die Situation. Und beim nächsten Blick auf den Kontoauszug war das Defizit überausgeglichen. Und ich glaube, dass Gott manchmal wirklich wie so ein warmes Bad uns gibt. Wenn man kalte Füße hat, vielleicht auch ein Tipp für heute Mittag, macht mal ein Fußbad. Dass Gott uns gerne Gutes tut, weil wir ihm so wichtig sind. Diese Gemeinde ihm so wichtig ist. Und die anderen Gemeinden auch. So, und diese Haltung, diese Zartheit und dieses Hochheben und dieses Ehren der Gemeinde, wenn wir das nur zu 10% hätten, wie das im Herzen Jesu ist, diese Liebe, das würde richtig was verändern. Ich würde denken, dass uns davon anstecken. 1. Korinther 12, 28.
Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heiligen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen.
Es geht immer um die Gemeinde. Was kann man an uns sehen? Wir können sehen, dass Gott fähig ist. An uns, an den Gaben der einzelnen Menschen in der Gemeinde, an diesen Gaben erkennt man, dass Gott, von dem ja diese Gaben kommen, dass Gott der ist, der alle Kraft hat. Wenn einer toll singen kann, dann ist das toll, wunderbar und hilft uns ungemein, aber dieser Sinn für Schönheit, für Musik und dass es die Seele erhebt, diese Kraft, das, was die Seele anspricht, das kommt von Gott. Und diese Gaben, verschiedenste Gaben, die wir da eben auch gehört haben, hat Gott verteilt. Alle Kraft liegt bei ihm und er gibt diese Kräfte an uns weiter. Er hat nicht nur sein Leben für uns geopfert, sondern Fähigkeiten, die er persönlich hat, gibt er durch diese Geistesgaben an Menschen weiter. Zum Beispiel Gaben, was wir eben angesprochen haben, zum Beispiel Heilung. Gott allein hat die Kraft zu heilen, aber er gibt diese Kraft stückweise an einzelne Leute weiter und das ist der Reichtum, das Besondere, das Sprachengebet oder verschiedene andere Sprachen, die wir haben, Leitung zum Beispiel. Es ist mehr, wenn jemand zum Beispiel predigt, das zumindest meine Hoffnung, es ist mehr als einfach nur Worte, es ist mehr als ich oder jemand anders, der predigt, sagen kann, es sollte eine Wahrheit von Gott sein, es soll eine Wahrheit sein, die das Herz irgendwie erreicht. Und das ist eben mehr als Worte, mehr als einer kann, der das ausübt. Matthäus 16, 28. Matthäus 16, 18.
Ja, den meinst du, ne? aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hadespforten werden sie nicht überwältigen.
Das Besondere ist, die Gemeinde ist nicht zu besiegen, unbesiegbar, weil Jesus unbesiegbar ist. Das soll deutlich werden. Natürlich gibt es Gemeinden, die irgendwie zugrunde gehen durch Missmanagement oder weil sie das Evangelium verloren haben, aber die Gemeinde an sich, die Gemeinde Jesu Christi auf der Welt, kann nicht besiegt werden, kann nicht ausradiert werden. Und das haben einige Cäsaren in alter Zeit versucht in der Französischen Revolution wurde es gesagt, nach dem Motto, das ist jetzt so die letzte Zeit, ne? In 50 Jahren kräht keiner mehr nach Jesus. Die Chinesen haben es versucht, alle Missionare rausgeschmissen in der Kulturrevolution. Und mittlerweile gibt es viel mehr Christen in China als je zuvor. Durch die Hauskirchenbewegung. So, das Ding ist, es ist nicht zu besiegen. Und nicht, weil ich oder weil du nicht zu besiegen bist. Oder weil es nicht irgendwelche schlimmen Foltermethoden gibt, die jeden von uns abbringen vom Glauben oder zumindest uns abwenden. Aber die Gemeinde Jesu kann nicht besiegt werden, weil Gott unbesiegbar ist. Und ne, du bist Petrus, da will ich die Gemeinde draus bauen und nichts wird diese Gemeinde überwältigen. Und das zeigt, dass es Gott ist, der dahinter steht. Gott ist der, der unbesiegbar ist. Das macht uns was Besonderes. Nicht, weil wir was Tolles sind, weil wir tolle Ideen oder Gaben hätten oder besonderen Einfluss oder sowas. Es ist das, was von Gott ausgeht, das ist das Besondere. Apostelgeschichte 12, Vers 1.
In jener Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln.
Das heißt, dadurch, dass Christen in unserem Land im Moment nicht, aber in anderen Ländern, dass sie misshandelt werden, zeigt auch was über Gott. Nämlich er hat sich für uns misshandeln lassen. Er wurde geschlagen, bespuckt. Es zeigt was von Jesus. Paulus geht sogar so weit darin, dass er sagt, ich vollende die Leiden Christi, indem ich das und das und das für Jesus erleide. Das gehört mit zu dem Leiden Christi. Das heißt, diese enge Verbundenheit, wir sind der Leib und er ist das Haupt. Das ist mir, bevor ich diese Predigt ausgearbeitet habe, noch nicht so in der ganzen Tragweite bewusst gewesen, dass ich wirklich ein Teil von Jesus bin, dass du ein Teil von Jesus bist. Nicht als Einzelmenschen, sondern als Gemeinde. Es ist nicht zu unterschätzen. Matthäus 16, Vers 19.
Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein.
Danke sehr. Als ich darüber nachdachte, wurde mir wirklich ein bisschen schwindelig, weil da steht, das hat ja Petrus anvertraut bekommen, die Schlüssel vom Himmel und der Hölle. Das heißt, wenn jemand zu einem Christen kommt, und das gilt dann ja für die ganze Gemeinde, wenn jemand zu einem Christen kommt und sagt, ich habe was Falsches gemacht, ich möchte Vergebung meiner Schuld und ich möchte Jesus annehmen, und dieser Christ sagt, im Namen Jesu, ich spreche dir Vergebung zu, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet. Das sind nicht nur Worte, sondern das gilt im Gericht Gottes. Das ist der Vers, den Christian eben vorgelesen hat. Die Schlüssel des Reiches der Himmel, was du auf der Erde binden wirst, das wird gebunden bleiben, wo du freisetzt, wird Freiheit sein. Das heißt, wir dürfen im Auftrag Jesu sprechen und wenn jemand sich abwendet, nicht von seiner Schuld lässt, Jesus einen guten Mann sein lässt und die Vergebung nicht möchte, wir können diesen Menschen die Vergebung nicht zusprechen. Nicht zusprechen, dass das Kind Gottes geworden ist, der wird auch im Gericht Gottes nicht Kind Gottes genannt werden. Der wird verloren sein. Wer kann denn diese Verantwortung tragen? Ich finde es atemberaubend, dass Gott sagt, ich werde mich in meinem Gericht über jeden einzelnen Menschen, und das ist wirklich das finale Ding, dahinter gibt es da nichts mehr. Da geht es nur noch rechts oder links und für den Rest der Ewigkeit, das ist wirklich wichtig. Also wenn es eine Entscheidung gibt, dann die. Und Jesus sagt, ich werde mich in dieser letzten Stunde, in dem Gericht, an das halten, was ihr als Gemeinde gesagt habt. Oh. Der aufrichtig zum Glauben gekommen ist, umgekehrt hat, von seiner Schuld gelassen hat und Jesus angenommen hat, und wir taufen den und sagen, im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, der kriegt vor Gott den Nachnamen Gottes. Der wird aufgenommen in die Familie, der ist wirklich dabei. Und Jesus sagt hier, im letzten Gericht, das gilt. Das ist nicht nur, bist du jetzt FEG-Mitglied, das ist ja vollkommen egal, welche Buchstabenkombination diese Gemeinde hat. Es geht darum, gehörst du zu Jesus oder nicht? Und das ist in dieser Gemeinde, obwohl wir so wenig sind und überhaupt nichts Dolles darstellen. Jesus sagt, was ihr sagt in meinem Namen, das gilt im allerletzten Gericht. Da wird mir schwindelig. Aber es stimmt, wenn mein Kind, und ich hatte schon das Vorrecht, wenn mein Kind unruhig ist und im Bett liegt und weint und dann ich frage, was ist mit dir? So hast Bauchschmerzen? Und dann sagt, nee, ich weiß nicht, ob ich zu Gott gehöre oder nicht. So, und wenn man dann sagen kann, hey, willst du dein Leben jetzt Gott anvertrauen? Willst du, dass Jesus dein Herr ist? Und das Kind wirklich ja sagt, jetzt neulich gerade auf der Freizeit am Starnberger See, dass ein Kind total in Tränen aufgelöst war. Und man denkt, Mensch, als Erwachsener, das arme Kind, was hat das bloß? Also, aber wirklich ein geistliches Erschüttertsein. ich habe jetzt verstanden, es gibt Gott und ich lebe doch gar nicht mit Gott und ich weiß gar nicht und ich möchte nicht in die Hölle kommen. Also wird das auf einmal richtig, dem Kind eine Riesenlast war und mit 2, 3 Sätzen konnte ich dem Kind sagen, okay, nimm Jesus an, wollen wir zusammen beten? Ja! Und danach gebetet und gebetet und wirklich so von ganzem Herzen und wo das Kind richtig, man merkt so einen riesen Umschlag, wo so Freude da war und muss man gar nicht, du ging das Spiel, Fußball spielen, denke meine Güte, aber einfach, das war jetzt gelöst, das Ding war weg, die Schuld habe ich abgegeben, weiß jetzt, ich bin Kind Gottes, ich bin froh, ich bin frei, jetzt kann ich Fußball spielen, klasse. Und das gilt, dachte ich, das gilt wirklich. Und das gilt nicht, weil irgendjemand Theologie studiert hat oder irgendwelche salbadrigen Worte sagen kann, sondern das hat, diese Autorität hat Gott der Gemeinde anvertraut. Das ist, kann jeder in der Gemeinde sagen. Nimm Jesus an. Jesus hat eine ausgestreckte Hand für dich. Schlag ein, du bist Kind Gottes. Das wird gelten. Das wird im Gericht gelten. Wir werden es noch sehen. Wir werden es alle erleben. Matthäus 18, Vers 4.
Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel.
Demütig. Demütige Leitung oder dass der jeder dem anderen in einer freundlichen, demütigen Weise entgegenkommt. Dass wir offenherzig sind wie Kinder. Dass wir jedem das Gute zutrauen. Nicht so biestig, nicht so kompliziert. So, wenn Menschen anfangen, so diese Panzer abzulegen, so reinzukommen in die Gemeinde und irgendwie zu merken, hey, hier ist irgendwie so ein Vertrauen, so eine Nähe. Vertrauen, das möglichst häufig auch nicht enttäuscht wird, weil alle anderen auch einfach sich gegenseitig schätzen. Und dass man wirklich auch Freunde findet, die da sind, wenn Not ist. Dieser andere Umgang, das soll etwas zeigen von Jesus an uns als Leib, das war ja der Grundgedanke, sollen Menschen etwas über Jesus lernen, denn Jesus ist ein Demütiger. Er ist der Höchste, er ist Gott, der Herrliche und er ist demütig und freundlich und gütig. Römer 14, Vers 17, vorletzte Bibelstelle.
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.
Gerechtigkeit, Friede und Freude, das soll die Gemeinde auszeichnen. Gerechtigkeit, wir haben bestimmte Normen, nach denen wir leben. Wenn Menschen reinkommen, müssen sie merken, hier läuft es irgendwie anders. Hier sind nicht alle Sachen tolerabel, die in unserer Gesellschaft tolerabel sind. Weil wir sind noch nicht besser oder moralischer, sondern es ist einfach, wir sind verbunden mit dem Haupt. Jesus sagt doch, und das Haupt, der Leib tut, was das Haupt sagt, weil wir mit Jesus verbunden sind. Das Wesen Jesu, das, was wir richtig finden, wogegen wir uns verwahren, wo wir nicht mit können, das muss man sehen können, spüren können, um einen Rückschluss, wie gehen wir mit Ausländern um? Wie gehen wir mit Menschen um, die schwach sind, Süchte haben, psychisch krank sind? Wie gehen wir um? So, an unserem Umgang sollen andere Menschen erkennen, wie Gott ist, wie Jesus gestrickt ist. Das ist das Ding an uns. Es ist also nicht so, ich gehe mal hier zum Gottesdienst, sondern gehe ich mal da zum Gottesdienst, als wenn es so ein Supermarkt wäre und ich kaufe meine Milch eben in dem und dem Laden und wenn der Aldi um die Ecke 3 Cent senkt, dann gehe ich doch zum Aldi. Ich habe keine Verbindung zu diesem Supermarkt. Ich gehe einfach dahin, wo es am billigsten ist. Oder wo man am besten parken kann. Ich fühle mich in keiner Weise diesem Laden verpflichtet. Wenn Christen mit der Gemeinde so umgehen, ich glaube, das passt nicht. Weil hier ist eine ganz andere Qualität. Friede, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Das soll uns auszeichnen. Letzte Bibelstelle, Matthäus 13, 44.
Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin
und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker.
Das ist die Zusammenfassung letztlich, habe ich an den Schluss gestellt. Die Gemeinde ist das Kostbarste. Mehr als das Öl der Saudis, als der größte Edelstein. Das Kostbarste, weil Jesus, das Haupt, ist ja im Himmel. Jesus wird wiederkommen, aber im Moment ist sein Leib das Kostbarste auf der Erde. Und das sind wir. Jeder einzelne Mensch, seine Seele ist unbezahlbar, natürlich. Aber als Gemeinde sieht Gott uns als unheimlich kostbar an. Das Kostbarste, was es gibt. Nämlich hier gibt es Erlösung und Gnade und Heilung und Freude und Trost. In der Gemeinde soll das alles erfahrbar werden, weil Gott das Haupt ist. Wenn man reinkommt, muss man irgendwas von Gott erfahren. Das ist die Sache. Zurückzukommen auf meinen Winterspaziergang, den ich alleine machen musste. Und es war fast schmerzlich, niemanden dabei zu haben, wo ich das Schöne teilen konnte. Ich glaube persönlich, Gott hat die Gemeinde geschaffen und mit all diesen Sachen ausgestattet. Und ich habe ja nicht mal ein Viertel Bibelstellen ausgeteilt. Er hat die Gemeinde mit all diesen Sachen ausgestattet, weil er uns teilhaben lassen möchte an seiner Größe. Das heißt, wir werden Jesus in der Gemeinde finden. Natürlich kann man Jesus auch im persönlichen stillen Gebet finden oder auch beim Waldspaziergang, aber bestimmte Dinge wird man nur in der Gemeinde finden, die Gott in der Gemeinde reingelegt hat. Und das war für mich, ehrlich gesagt, echt eine Riesenfreude. Das war mir in dem Maße so nicht klar und hat meine Sicht so ein bisschen erweitert. Es ist irgendwie mehr als wir paar Hansel, da ist es der Körper Jesu. Wir untereinander spüren etwas von Jesus in der Gemeinde. Das ist einzigartig und kostbar. Und wir warten darauf, dass wir bald vereinigt werden mit ihm. Heinrich hat ja so ein Endzeitprophetie auch geschickt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Interessant, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Für uns ist es nicht bedrohlich. Für uns ist es die Freude, wirklich vereint zu sein mit Jesus und dann wirklich zu sehen und vollkommen zu haben, was wir jetzt geglaubt haben. Aber in kleinen Ansätzen spüren wir schon hier, dass Gott da ist. Und das finde ich ein Atemraum, wirklich klasse. Ich möchte noch beten. Lass uns doch dazu aufstehen. Jesus, wir stehen vor dir, weil wir dich ehren wollen. Und ich möchte auch bekennen, wo ich manchmal klein gedacht habe oder auch enttäuscht war. Und wo ich mit meinen Zielen nicht weiterkam und die Gemeinde nicht so gesehen habe, wie du sie siehst. Und mir ist das klar geworden, wie du die Gemeinde ehrst und wie das wichtig ist und wie es kostbar ist. Selbst wenn es nach Menschen nach außen klein und kläglich aussieht, aber was hast du für kostbare Schätze reingelegt? Und das ist es wunderbar, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du mitten unter uns bist. Und Jesus, dass du jeden von uns kräftigen möchtest, dass niemand unverändert nach Hause gehen muss, niemand in eine Situation, die hoffnungslos ist, zurückkehren muss, weil bei dir Hoffnung ist, weil du niemanden allein lässt, weil du der Hirte bist, weil du deine Schafe niemals allein lässt, weil du es gut meinst, weil du uns ans Ziel führst. Jesus, ich preise dich dafür, dass wir in der Gemeinde zusammen sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass unsere Ehre, unsere Liebe zu dir und zur Gemeinde wächst und dass wir dich ehren, indem wir die Gemeinde ehren und uns freuen, dass du da bist. Das macht unsere Gemeinde besonders, Jesus, dass du erfahrbar bist mitten unter uns. Danke, Jesus. Amen.